Wann beginnt Trauer eigentlich wirklich? Erst in dem Moment, in dem ein Mensch stirbt oder vielleicht schon viel früher? In dieser Folge spreche ich mit Vanessa Müllenbach über den Verlust ihres Papas und über ein Trauerjahr, das eigentlich schon begonnen hat, als er noch gelebt hat. Es geht um Hoffnung, um Funktionsmodus, um Krankenhausflure, um Abschiede auf Raten und um die Frage, was Trauer mit unserem Körper macht, wenn wir einfach nur weitermachen. Vanessa erzählt unglaublich ehrlich, wie sie damals versucht hat, ihren Papa festzuhalten und wie sich ihr Blick aufs Sterben, Loslassen und Verbundensein Jahre später nochmal verändert hat. Wenn du selber einen Menschen lange begleitet hast oder das Gefühl kennst, dass deine Trauer schon vor dem eigentlichen Abschied angefangen hat, dann wird dir diese Folge definitiv berühren. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Vanessa, schön, dass du heute bei mir in meinem Podcast mit dabei bist, bei Trauerwelle. Manche kennen die ja schon vielleicht auch von mir jetzt auf Instagram oder eben, weil sie jetzt auch den Podcast bei dir gehört haben. Ich war ja zu Gast bei dir.
Ja.
In deinem Podcast, zurück in deine Krafthorste. Und jetzt bist du bei mir und ich freue mich auf unser spannendes Gespräch.
Ich freue mich auch mega. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist irgendwie komisch, die Seiten gewechselt zu haben, aber ja, ich freue mich sehr drauf.
Toll. Magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du jetzt? Du bist ja gerade umgezogen.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen von dir.
Okay, gerne. Ja, also ich bin Vanessa und 40 Jahre alt und lebe jetzt in Nettetal am Niederrhein, nahe der holländischen Grenze, seit 3 Monaten aus Köln hergezogen. Und genau, das letzte Interview haben wir noch in Köln aufgenommen.
Ja.
Genau, und ja, ich arbeite als Coach, als Life-Coach. Ich unterstütze Menschen durch Krisen hindurch, auch durch Trauer hindurch, aber durch so jegliche Krise und ja, jegliche Eventualität, die das Leben irgendwie so mit sich bringen kann. Arbeite viel mit Achtsamkeit und Meditation, weil ich selber in meinem Weg da hingefunden habe, durch die Trauer durch. Und genau, das ist das, was ich so täglich mache. Ich habe 2 kleine Kinder, einen 5-jährigen Sohn, eine 2-jährige Tochter und einen Mann, der hier mitlebt. Genau, ja, so viel zu mir.
Schön. Ja, und du hast ja selber direkt an deinem Körper Trauer erfahren, weil dein Papa gestorben ist. 2015 war das. Wenn du jetzt so zurückblickst auf dieses Jahr, wie würdest du das Trauerjahr 2015 in einem Satz beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt rückblickend habe ich das Gefühl, dass bei mir die Trauer schon anfing, als er noch gelebt hat. Also vielleicht müssen wir sogar ein Jahr zurückgehen, 2014, weil mein Papa ist Ende 2014 zwischen Weihnachten und Neujahr ins Krankenhaus gekommen und das war für mich in dem Moment jetzt erstmal keine große Überraschung, weil mein Vater dauernd wegen irgendwelchen Dingen im Krankenhaus war, Herzinfarkte, Schlaganfall. Wir hatten schon so einiges mitgemacht irgendwie und alle paar Jahre kam so dieser Anruf, Papa ist wieder im Krankenhaus. Und deswegen war das erstmal natürlich mit Aufregung verbunden, aber nicht neu für mich. Und er war dann da zwischen den Tagen eine Woche im Krankenhaus, wie das so ist. Da ist dann natürlich nicht viel passiert zu dieser Zeit mit Untersuchungen. Man wusste nicht so genau, was er hatte. Er hatte einfach nur eine Woche lang über 40 Fieber die ganze Zeit gehabt und war so ja kaum ansprechbar irgendwie. Und alle Untersuchungen, die sie aber gemacht haben, so Herz, was vorher so Themen waren, war für seine Verhältnisse alles in Ordnung. Und dann war Silvester und das neue Jahr und er war immer noch im Krankenhaus, ich immer dahin gependelt, lebte auch in einer anderen Stadt als ich, bin dann immer dahin gependelt und dann weiß ich noch, dass ich am 7. Januar 2015 war das dann, da war und das erste Mal dachte, es geht bergauf und es ging ihm irgendwie besser und wir haben uns unterhalten und ich bin danach zu meiner Mutter gefahren, die schon seit 20 Jahren getrennt lebten, aber meine Mutter lebte eben auch da in dem Ort und habe mit ihr gegessen und habe gesagt, also ich glaube, jetzt wird es besser, so irgendwie. Und dann kam ein Anruf von meiner Tante, der Schwester meines Vaters, die kaum sprechen konnte. Ich konnte sie kaum verstehen, so sehr hat sie geweint. Und sie hat nur gesagt, du musst ins Krankenhaus kommen. Und ich bin dann mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, ins Krankenhaus gefahren und meine Tante saß vorne an diesem, auf der Station, an diesem Schwesterntisch da vorne an dieser Info, saß dahinter und war einfach zusammengebrochen. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Ich war eben noch da, eben war alles in Ordnung. Und dann hieß es ja, ihr Vater hatte einen Herzstillstand und wird gerade wiederbelebt. Und ja, von da an, das war wie so ein Schalter, der sich in meinem Leben irgendwie umgelegt hat. Von da an war nichts mehr so, wie es vorher war. Und ich weiß noch, diese Stunden, die wir dann da waren, wir waren dann irgendwann auf dem Flur vor der Intensivstation. Das hat gefühlt auch alles ewig gedauert. Wahrscheinlich war es nicht stundenlang, weil so lange wird man gar nicht wiederbelebt. Aber ich meine, sie hätten gesagt, er war 30 oder 40 Minuten, haben sie es versucht. Und sie haben ihn dann tatsächlich zurückbekommen. Und ich werde dieses Bild nie vergessen, wie mein Vater so auf diesem Krankenhausbett an uns vorbeigefahren wird auf die Intensivstation. Und ja, von da an ging halt ein unbeschreibliches Jahr los. Er war dann ganz, ganz lange auf dieser Intensivstation im künstlichen Koma. Das wird wohl häufig gemacht nach solchen Wiederbelebungen, weil der Körper sich irgendwie versucht, von all dem zu erholen. Ich glaube, er war insgesamt 3 Monate ungefähr da auf dieser Intensivstation. Und das ist ja für alle, die das kennen, irgendwie einen Angehörigen auf einer Intensivstation, das ist halt eine andere Welt irgendwie. Da gibt es ja auch in der Regel keine Fenster oder nur abgedunkelte Fenster. Du verlierst jegliches Zeitgefühl, wenn du da bist und du hörst nur überall dieses Piepen und gefühlt jeden Tag bekommst du mit, wie das Team irgendwo hinrennt und jemand wiederbelebt oder jemand stirbt. Und also ich war da damals 29, meine Schwester war 27 und es
Und
war,
warst du da noch jeden Tag dort, weil du
ja,
kannst
ich war
mich.
jeden Tag da. Ich hatte damals da tatsächlich in dieser Zeit meinen Job gerade gewechselt. Ich wollte im Februar einen neuen Job anfangen. Und die waren zum Glück super verständnisvoll. Die haben gesagt, alle Zeit der Welt, immer wenn du dahin willst, fährst du dahin. Am Anfang war ich dann, also hatte ich den Job, glaube ich, ein bisschen später angefangen, war ich dann wirklich jeden Tag dann auch vormittags da, weil dann ja auch diese Visiten stattfinden, die Gespräche mit den Ärzten und so. Und irgendwann, als ich den Job dann begonnen habe, bin ich immer wieder abends hingefahren. Also ich bin wirklich jeden Tag gefahren. Das war immer so eine Strecke von 60 Kilometer, eine Strecke. Habe ich
Krass.
dann abends nach der Arbeit gemacht. Ich muss dazu sagen, da hatte ich ja auch noch keine Kinder.
Ja,
Also,
ich wollte gerade sagen,
so.
da war eine andere Zeit, ja.
Heutzutage nicht möglich, denke ich. Aber ich hatte so dieses innere Bedürfnis, ich wollte da sein, ich musste da sein. Ich war dann auch die Ansprechperson für die Ärzte. Und ja, dann, wie fasse ich es kurz zusammen? Es ging halt dann ein Auf und Ab weiter zwischen verschiedenen Krankenhausaufenthalten und Reha-Stationen. Also er ist von da dann in ein anderes Krankenhaus gekommen. Dann irgendwann hieß es, ja, wir sind soweit, er kann jetzt in eine Frühreha kommen. Also dann war er irgendwann aufgewacht, ansprechbar. Aber ja, wie ein kleines Kind. Er musste schlucken wieder neu lernen. An Gehen war gar nicht zu denken. Also, es war so alles. Ich weiß, oft habe ich ihm die Zähne im Bett geputzt und diese Schale da drunter gehalten. Ich habe ihn rasiert, den Bart rasiert. Also, es war halt alles wie bei einem kleinen Kind. Und er war dann aber irgendwann in einer Reha angekommen. Und die war dann auch in Bad Godesberg, dann wieder eine andere Richtung, bin ich auch immer wieder abends hingefahren. Irgendwann haben wir so einen Wechsel in der Familie gefunden. Einen Tag meine Tante, einen Tag meine Schwester, einen Tag ich, so dass er halt nie alleine den ganzen Tag dort war. Und das war einfach, das ist das, was ich damit meine, dass die Trauer da schon angefangen hat. Ich meine, ich hatte die ganze Zeit diese Hoffnung und diesen extremen inneren Willen, ihn am Leben zu halten und ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, was ich in dem Moment noch nicht so greifen und verstehen konnte, aber auch wenn ich mir heute Videos oder Bilder ansehe, habe ich eigentlich gesehen, wie das Leben mit jedem Tag mehr aus ihm rausgewichen ist. Und ich habe dann, als er in der Reha war, habe ich ihn wirklich so ein bisschen getriezt. Das ist mir nach seinem Tod auch sehr schwer gefallen, damit umzugehen. Da habe ich mir starke Vorwürfe dann nachher gemacht, weil ich habe ihn immer dann, auch am Wochenende, wenn Reha-Pause war, habe ich gesagt, Papa, wir gehen in den Fitnessraum und wir machen jetzt Übungen und wir machen das zusammen und ihn auf Diät gesetzt. Wenn er gesagt hat, kannst du mir ein Eis mitbringen? Dann habe ich gesagt, nee, die Ärzte sagen, du musst abnehmen und all solche Sachen halt. Weil ich einfach so diesen inneren Willen hatte, dass er wieder gesund wird und dass er auch wieder so gesund wird, dass er zurück in sein Leben kann. Ich konnte mir nicht vorstellen, mein Vater war damals 73. ihn jetzt in ein Pflegeheim zu geben. Diese Vorstellung war für mich so furchtbar und ich wollte unbedingt, dass er einfach wieder zurückkommt, zurück in seine Wohnung kommt und irgendwie sein Leben wieder leben kann. Und das
Wie
war
waren das
was, was
denn
ich dann, als er
kurz
dann
zum
final verstorben
Verständnis?
war, mir, Entschuldigung.
Kurz zum Verständnis für jemanden, der ja nicht sich so
Ja.
damit auskennt. Wie hat es denn da von Ärzteseite irgendwas gegeben an Prognosen? Also, dass das so sinnvoll ist, daran zu arbeiten, wie gut stehen die Chancen, dass er da auch wieder zurückkommt in dieses Leben? Oder war das wirklich nur von dir aus, dass du da drum kämpft hast? Wie
Ja,
war das?
also die Ärzte waren so ein bisschen, es gab keine finale Diagnose über all die Zeit, warum das so passiert war. Da gab es keine Diagnose zu. Die Ärzte haben gesagt, es ist nahezu ein Wunder, dass er es auf so eine Art und Weise überlebt hat. Auch 30 Minuten Wiederbelebung, ohne jetzt quasi gar nicht mehr irgendwie sich zu erinnern oder so. Sie haben halt gesagt, es gibt jede Möglichkeit. Also wir haben die Fälle, die wirklich wieder zurück ins Leben finden nach so einem Herzstillstand. Und es gibt die Fälle, die einfach als Pflegefall dann enden. Dadurch, dass halt nicht klar war, warum das passiert war, gab es ja auch nichts, woran da aktiv gearbeitet wurde. Und da war so, okay, der Patient, das Wichtigste ist die Motivation des Patienten, die Einstellung des Patienten, positiv daran gehen, ne, motiviert daran gehen und daran arbeiten. Das war auch so das, was in der Reha immer wieder auch wirklich vorgewiesen werden musste, weil ich halt immer dafür gekämpft habe, dass die Reha nochmal verlängert wird und nochmal verlängert wird. Aber da muss quasi der Patient ja dann auch vorweisen, dass er mitarbeitet, dass er einen Willen zeigt zur Verbesserung, weil sie halt sagen, okay, wenn jemand die Therapie nicht mitmacht, dann geben wir den Platz an jemand anderen und entlassen quasi als Pflegefall. Und das war so mein Vater so rückblickend, dadurch auch diese Vorwürfe, er war einfach so schwach. Aber ich habe halt gesagt, Papa, du musst mitmachen, du musst hier mit, die Trainings, du musst zu deinen Sachen gehen, du musst hier die Übungen machen und so weiter, damit du weiter hier bleiben kannst und die dich wieder aufpäppeln können, so, ne? Und im Nachhinein habe ich aber so gedacht, dass er wirklich meiner Schwester und mir dieses Jahr zum Verabschieden geschenkt hat, weil, also er ist dann tatsächlich nochmal, er ist zwischendurch wieder ins Krankenhaus, wieder auf die Intensivstation, wieder zurück. Also es gab verschiedenste Zwischenfälle und es ging im Endeffekt wirklich dann von Januar bis Oktober, diese ganze Odyssee. Und dann ist er Anfang Oktober tatsächlich nach Hause entlassen worden.
Krass.
Im Rollstuhl, aber innerhalb seiner Wohnung konnte er mit dem Rollator laufen. Wir haben dann vorher, bevor er kam, haben wir die Wohnung umgebaut, dass die Türen breiter waren, dass er da durchkam und so weiter und so fort. Das Bad behindertengerecht gemacht und ja, dann natürlich einen Pflegedienst auch organisiert, weil ich ja auch nicht in dieser Stadt wohnte, der immer jeden Tag kam und ihm geholfen hat beim Waschen und so. Aber er konnte dann quasi da wieder wohnen. Meine Tante hat sich so wundervoll gekümmert, jeden Tag da gekocht und gemacht und getan. Und er war dann 6 Wochen zu Hause. Und ich weiß, noch eine Woche, bevor er wieder ins Krankenhaus kam, war sein Hausarzt da, der ihn jetzt über diese ganzen 10 Monate nicht gesehen hatte und hatte dann zu mir gesagt, ganz ehrlich, es wäre besser gewesen, er wäre Anfang des Jahres verstorben. Und das war halt für mich so, Gott, wie können Sie sowas sagen? Und
Voll krass.
es ist so, und rückblickend habe ich es aber auch das verstehen können halt, weil er dann wieder ins Krankenhaus kam, wieder nicht klar, warum eigentlich, wieder Fieber. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, wenn wir jetzt wieder intensivmedizinische Maßnahmen ergreifen müssen, möchten Sie, dass wir das noch einmal machen? Und da waren wir uns alle in der Familie einig und haben gesagt, auf gar keinen Fall, weil wir einfach in diesem Jahr gesehen haben, wie demütigend sowas auch ist, wie erniedrigend sowas auch ist, da jeden Tag auf eine Bettpfanne geschoben zu werden. Die Leute liegen da einfach den ganzen Tag und vegetieren vor sich hin. In der Reha gab es ganz oft Tage, da bin ich abends um 8 Uhr gekommen und er saß mit dem Rollstuhl und starrte auf die weiße Wand. Und ich habe mich immer gefragt, wie lange sitzt er da jetzt schon? Wie lange hat man ihn da hingesetzt irgendwie? Und das war das, wo diese Trauer schon während seiner Lebzeit da war, weil ich einfach so mit ihm gelitten habe, für ihn gelitten habe. Das einfach so furchtbar war, das alles zu sehen irgendwie. Und als dann der war dann noch mal, ich glaube, 6 Tage im Krankenhaus. Ich hatte noch einen wunderschönen Tag mit ihm, wie das so oft ist, so ein Aufleben vor dem Versterben. Der Tag, bevor er verstorben ist, da war er richtig gut drauf. Wir haben super viel erzählt über sein Leben. Er hat mir ganz viel erzählt von seinen Reisen, wo ich unbedingt mal hinreisen soll. Also so einen richtig schönen Tag gehabt, haben bis spät abends zusammen Fernsehen im Krankenhaus geguckt und Ja, und dann kam in der Nacht der Anruf, wir sollen kommen, um uns zu verabschieden, was dann irgendwie auch wieder überraschend war und irgendwie auch nicht. Ja, und dann waren wir noch einmal einen ganzen Tag bei ihm und dann ist er abends um 10 Uhr wirklich im Kreise der Familie dann eingeschlafen.
Das heißt, du warst dabei und ich denke, deine Tante und deine
Meine
Schwester,
Tante, meine
oder?
Schwester, und er hatte damals eine Lebenspartnerin. Das war in dem Jahr alles ein bisschen schwierig geworden, weil sie da völlig überfordert mit war mit der Situation. Aber sie war dann auch dabei. Und genau, und mein Mann. Und ja, das war ein schöner Abschied. Und da habe ich auch das erste Mal ein Gefühl dafür bekommen, dass es mehr gibt als das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Weil dieser Moment, als er dann wirklich verstorben ist, dieser letzte Atemzug, der war so surreal. Da war so ein anderes Licht plötzlich im Raum. Da war so eine andere Atmosphäre da. Und ich habe genau diese Atmosphäre dann wieder getroffen bei den Geburten meiner Kinder. Also das war sehr ähnlich tatsächlich. So ein bisschen nicht von dieser Welt.
Ja, voll schön. Trotz der Traurigkeit.
Trotz der Traurigkeit. Und das war wirklich in dem Moment dann auch, also es war natürlich eine unfassbare Traurigkeit da, aber es war dadurch, dass wir dieses Jahr erlebt hatten, war es dann auch so eine Erleichterung wirklich für ihn, weil es war bei ihm wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Erlösung. Und wir haben alle dann gesagt, okay, dieses Jahr hat er nicht mehr für sich gelebt, das hat er für uns gelebt, weil wir einfach so überfordert damit gewesen sind, als er Anfang des Jahres diesen Herzstillstand hat. Ich habe am Bett gesessen, man liest ja dann auch, was ist mit Leuten im Koma und so. Ich habe auf ihn eingeredet, ich habe gesagt, Papa, das geht jetzt nicht und du willst doch noch Opa werden und du willst doch das alles noch miterleben, wir sind noch jung und du kannst jetzt noch nicht gehen. Und ich habe wirklich, ja, auf ihn eingeredet die ganze Zeit und ich glaube, ja, er hat irgendwie gemerkt, okay, die packen das nicht und ist dann wirklich durch dieses für ihn sehr, sehr leidvolle Jahr gegangen, damit wir Stück für Stück Abschied nehmen konnten.
War er denn nach dem Koma auch ansprechbar? Also hat er irgendwie das auch kommuniziert? Vielleicht in die Richtung, eigentlich will er gar nicht, oder
Er
hat
war
gut sprechen
ansprechbar, aber er
können?
hat nicht mehr viel geredet. Also er hat auf Fragen geantwortet, aber so eher, sage ich mal, so im Ja, Nein. Also er konnte auch ein bisschen mehr, aber er hat nicht mehr von sich aus Gespräche so richtig geführt. Außer halt an diesem letzten Tag irgendwie. Sonst war das eher sehr monoton und da war, also das war für mich gar kein Gedanke, weil das, obwohl er vorher ja Krankheiten hatte, war für mich nie sein Tod zu diesem Zeitpunkt eine Option. Für mich, also das war gar nicht in meinem Bewusstsein, der könnte jetzt hier sterben. Als er das geschafft hatte nach dieser Wiederbelebung, war klar, okay, er hat es geschafft. Und wir arbeiten jetzt daran, dass er es auch körperlich wieder schafft, in sein Leben zu finden. So war es irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf, in meiner Denke. Und vielleicht, manchmal denke ich auch, ich habe ihm auch gar keinen Raum gelassen für das, was in seinem Kopf war, sondern es war so, wir machen das jetzt und wir arbeiten jetzt daran und los geht's. Und ja, wenn man jetzt heute sich Fotos anguckt, dann sieht man das, finde ich, vor allen Dingen an den Augen. Und das ist ganz besonders, weil, erzähle ich ja später nochmal, meine Tante, die Schwester von ihm, die uns da so unterstützt hat, ist jetzt Ende November letzten Jahres auch verstorben. Und bei ihr ist es ähnlich, wenn man sich Fotos aus dem letzten Jahr anguckt. Da, die Augen haben bei beiden irgendwie kein Leben mehr in den Augen. Also es ist so, ja, wenn man sich jetzt Bilder anguckt, dann denkt man so, es war doch total offensichtlich so. Aber für mich oder für uns war es in dem Moment nicht offensichtlich, weil wir
Ja,
es
klar.
nicht zulassen wollten.
Ja, klar. Na, verstehe ich voll. Die Hoffnung ist da stärker und der Wunsch danach, dass natürlich der Mensch weiterleben darf, gell?
Ja.
Voll. Und weil du dir Vorwürfe auch angesprochen hast, wie bist du dann damit umgegangen?
Also das erste Jahr nach dem Tod, das war super schwierig, weil ich erstmal gar nicht so richtig in die Trauer gefunden habe, weil ich war ja ein Jahr lang so krass im Funktionieren, mit diesem jeden Tag dahin, Arbeit, dann dahin und so. Ich hatte mein Leben wirklich komplett auf Pause gestellt. Ich habe das auch sehr in meiner Beziehung gemerkt. Wir hatten dann echte Beziehungsprobleme. Ich habe nichts mehr mit Freunden unternommen, weil ich war ja immer da. Ich habe die ganzen Wochenenden da verbracht. Das war wirklich so mein Jahr, mein Leben hatte ein Jahr pausiert und plötzlich gab es das nicht mehr. Und da war aber noch dieser, in mir war dieser Funktionsmodus noch an und ich wusste gar nicht, wohin damit? Ich habe das gar nicht ausgehalten, dann plötzlich nichts zu tun. Also klar, dann erstmal Beerdigung und so, aber dann kommt es ja. Dann ist dieses, jetzt ist alles erledigt, er ist beerdigt, die Wohnung ist aufgelöst, es ist alles erledigt und dann, und was jetzt? So halt, ne? Und ich habe, glaube ich, mich erst sehr in die Arbeit gestürzt, war dann immer bis 7, 8 Uhr im Büro. Hab dann da, bin auch 2 Tage nach seinem Tod direkt wieder arbeiten gegangen, hab gesagt, nee, ich will das und hab da dann irgendwie so volle Power gegeben und irgendwann, das war schon dann einige Monate nach dem Tod, also ich habe das für mich gar nicht so gemerkt, ich habe einfach weitergemacht, so richtig mit diesem Volldampf weitergemacht und muss auch sagen, ich war vom Typ her damals einfach wirklich ein anderer Mensch. Ich war immer ja sehr im Machen, sehr sehr im Tun und hab mir wenig Pause und Entspannung gegönnt. Und irgendwann sagte eine Freundin zu mir, Vanessa, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen? Und dann war ich erst so, ja, warum? Was soll ich jetzt machen, ne, bei der Therapie? Und ja, ne, du hast dich so verändert und ist ja auch klar, aber vielleicht, ne, könnte dir da jemand helfen. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen darauf rumzudenken. Und mich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wenn man das ja noch nie sich damit auseinander, erstmal, ne, was gibt's für Therapeuten, welche Therapieformen gibt's, wie kommt man an Platz und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber tatsächlich mich dazu entschieden, eine Therapie zu machen, habe dann 2, 3 Therapeuten ausprobiert, bis dann irgendwo das Gefühl war, okay, das passt total, der Frau kann ich gut vertrauen, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann habe ich eine Gesprächstherapie angefangen und das war total schön, weil ich das Gefühl hatte, mit der Trauer war es so eine Sache. Am Anfang haben alle totales Verständnis und natürlich, ne, du bist in Trauer. Und dann vergehen aber die Monate und gefühlt hatte ich als Trauernde so das Gefühl, die Gesellschaft, die Freunde, mein Mann, will ich noch nicht mal sagen, der war super verständnisvoll. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, alle warten darauf, dass es jetzt mal wieder besser wird und dass es jetzt mal wieder gut ist. Und ich hatte halt, bei mir hat sich das so gezeigt, die Therapeutin sagte dann als Diagnose depressive Verstimmung, ich hatte halt auf nichts mehr Lust, ich hatte auch an nichts mehr Interesse. Alle Sachen, die mich vorher interessiert haben, ich fand alles so belanglos. Ich habe so gedacht, das sind ja keine wirklichen Probleme, das sind keine wirklichen Themen. Ne? Ich fand die Gespräche mit meinen Freunden teilweise wirklich, es hört sich so arrogant an, aber ich fand es lächerlich, weil ich so dachte, Leute, das ist alles so unwichtig, halt irgendwie so, ne? Und es war so, ich war auf so einer, ja, ich war irgendwie so abseits von all dem, habe mich da aber nicht unwohl gefühlt. Also das war dann halt so irgendwie, ne? Ich brauchte wirklich den Spiegel meiner Freundin, die sagte, vielleicht lässt du da mal jemand drauf gucken. Und genau, die Therapeutin sagte dann eben damals depressive Verstimmung und ich hatte dann bei dieser Therapeutin plötzlich eine Dreiviertelstunde den Raum, nur über mich und meine Trauer zu sprechen, weil ich mir das irgendwann nicht bewusst, aber auf einer unbewussten Ebene, glaube ich, verboten habe, das im Freundeskreis oder in der Familie sowieso, die anderen haben ja auch getrauert, oder bei meinem Mann zu machen, weil ich so das Gefühl hatte, ich will nicht, dass jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist das das Thema. Und jedes Mal dreht sich alles um mich, weil ich jetzt die Trauernde bin und habe das dann zurückgehalten, aber es war ja trotzdem da, so irgendwie, ne? Alles, was ich dann gemacht habe, war eigentlich nur überspielt. Es war ja nicht authentisch. Und das war so schön, dann bei der Therapie plötzlich eine Dreiviertelstunde zu haben, wo es nur um mich und meine Trauer ging und ich einfach eine neutrale Person hatte, wo ich kein schlechtes Gewissen hatte, die muss ich das jetzt hier eine Dreiviertelstunde anhören, sondern es darf hier diesen Raum haben. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und diese Therapeutin, eine ganz tolle Frau, die hat irgendwann zu mir gesagt, vielleicht sollten Sie sich mal mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen, weil ich dann halt auch gesagt habe, Also Pause machen fällt mir schwer. Eigentlich bin ich gar nicht so, es war nicht so, dass ich zu Hause saß und nur geweint habe, weil ich eigentlich nicht zu Hause saß. Ich habe mir gar keine Pause gegönnt, so irgendwie. Und bei der Arbeit reißt du dich zusammen, da weinst du nicht, ne?
Vielleicht nur ganz kurz, was hast du damals eigentlich gearbeitet?
Ich war also später dann in dem Unternehmen Personalleiterin, aber da hatte ich ja gerade angefangen. Da war ich Mitarbeiterin im Bereich Human Resources und da hatte ich ja in dem Jahr dann Anfang des Jahres angefangen. Und die Abteilung wurde gerade ein bisschen ausgebaut und da bin ich total drin aufgegangen, mich dann da so in den Projekten auszupowern und war dann einfach immer super lange im Büro. Das Büro war auch noch 40 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Dann hatte ich noch viel Zeit im Auto. So heißt, mein Mann und ich haben uns auch da weiter
Ja.
so gut wie gar nicht gesehen, weil dann morgens früh dahin, abends bis 7 oder 8 Uhr im Büro, dann nochmal 40 Minuten zurück. Ja, dann habe ich noch schnell was gegessen und bin schlafen gegangen und dann ging es von vorne los. Aber das war ja das, was ich mir ein Jahr angewöhnt hatte. Das war ja mein Rhythmus so irgendwie. Und in dem bin ich halt drin geblieben, nur dass ich dann einfach länger bei der Arbeit geblieben bin, die Zeit, die ich sonst bei meinem Papa dann halt war, ne? Und ja, deswegen gab es nie so diesen Raum, wo ich wirklich irgendwie Zusammenbrüche gehabt hätte oder so. Es gab das immer mal am Wochenende, wenn mein Mann dann vielleicht mit Freunden verabredet war und ich wirklich alleine zu Hause war, dann kam das so ein bisschen hoch. Aber ich war gar nicht jetzt in so einem traurigen Dauerzustand, sondern ich war weiter in diesem, nö, nö, geht schon, ist alles gut und so. Und das war halt so, wo meine Freundin auch sagte, nein, es ist nicht alles gut. Also wie soll denn jetzt alles gut sein? So, ne? Und ja, das sagte die Therapeutin dann eben auch, dass ich da wie so einen Deckel draufgelegt habe. Ich weiß noch, das war so die eine Therapiesitzung, die ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, weil sie sagte, wissen Sie, ich habe am Wochenende so ein Lied gehört und da musste ich an sie denken. Und das heißt, die eine, die immer lacht. Ich weiß nicht,
Ja, das kann ich.
kennst du
Das,
das? Und
ja.
dann habe ich mir das danach angehört und dann dachte ich so, erst dachte ich so, ach, das ist ja ein schöner Titel halt
Ja.
irgendwie so. Das ist aber ein total trauriges
Ja,
Lied, weil es
voll.
einfach so dieses Lachen, das überdeckt, was alles
Ja.
eigentlich da ist, ne? Und da habe ich gedacht, ja, sie hat recht. Also das stimmt. Und
Das ist voll krass, weil das Lied erinnert mich auch extrem an die Situation in Wien, habe ich damals gelebt. Und da
ja.
war ich im Büro bei einer Versicherung und das Lied ist ja auf und abgespielt worden im Radio. Und dann haben sie eben immer gesagt zu mir, du bist immer die, die immer lacht.
Ach,
Weil,
krass.
und mir ist brutal schlecht in der Zeit gegangen. Ich bin jeden Tag bei der U-Bahn-Station gestanden und habe überlegt, nie wieder in diese Arbeit zu fahren, weil es mir so schlecht gegangen ist. Mit der Trauer, ich habe mich auch nur gefühlt, das war 3 Jahre nachdem Clarissa gestorben ist. Ich war total verloren. Ich wollte unbedingt irgendwas mit Sport machen und war gefangen in diesem Job. Und man dachte, das ist nicht möglich, weil ich kein Geld habe und so weiter. Und dann bin ich in dieses Büro und habe einfach dieses Lachen aufgesetzt. Und jeder hat gedacht, ich bin die, die immer lacht.
Krass, ja.
Und dabei war ich die, die eigentlich nur gespielt hat, das Lachen und nur geweint hat,
Ja.
außerhalb vom Büro.
Ja.
Also das Lied ist, puh, das
Das Lied ist
macht ja auch
genau,
noch.
aber witzig, dass du dann auch so die, ja, vielleicht ist das so ein Mechanismus, den viele Trauernde kennen,
Ja,
ne?
so ein
Sich so,
Schutzmechanismus ja auch.
ja.
Ja, ich habe ein einziges Mal im Büro dann geweint, das war an ihrem Geburtstag. Da habe ich es dann echt, und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, wo es um einen Autounfall, oh, um den Tod und so gegangen ist, eben war Chefversicherungen und so weiter. Und da ist es dann aus mir rausgebrochen. Und dann hat dieser Chef damals gesagt, das war ja auch nie vergessen. Ah, jetzt lacht sie nicht mehr. Aber wenn jetzt nur weinst, weil die dann sogar echt ehrlich gesagt haben, ja, meine Schwester hat einen Geburtstag und so weiter. Wenn jetzt nur weinst, dann solltest du echt einmal überlegen, dir Hilfe zu holen, weil das ist nicht normal.
Ach,
Nach so
krass.
langer Zeit, also nach 3 Jahren.
Ja,
Das war
ja,
krass so.
ja. Krass. Ja, aber genau das, ich finde auch, das habe ich auch dann so gedacht. Die Menschen sind ja auch so überfordert mit jemandem in Trauer, ne? Also jetzt auch in so einem beruflichen Kontext. Es gab so einzelne Kollegen, die vielleicht selber schon mal eine Erfahrung gemacht haben, die damit umgehen konnten. Aber die meisten haben das Thema wirklich komplett ignoriert. Mich so, also entweder höchstens sowas so sehr förmlich, ja, mein herzliches Beileid oder so, ne? Und dann kein Wort mehr dazu oder teilweise auch wirklich gar nichts dazu gesagt und so weitergemacht wie bisher. Und ich habe dann halt auch so weitergemacht wie bisher. Aber es ist ja, also es ist auch gar kein Vorwurf an irgendwen, sondern es ist einfach so ein Tabuthema, dass viele, viele Menschen damit überfordert sind, wenn plötzlich vor einem jemand sitzt, der gerade diese Erfahrung gemacht hat. Und gleichzeitig betrifft es alle Menschen auf dieser Welt, weil jeder irgendwann diese Erfahrung macht. Und da fing es auch in mir an, so, dass ich so darüber nachgedacht habe und dachte, als ich dann ein bisschen durch diese Therapie und so ein bisschen reflektierter mit allem umgehen konnte und gedacht habe, es kann eigentlich nicht sein, dass man so komisch ist, weil man in Trauer ist, obwohl Trauer ja das Natürlichste der Welt eigentlich
Jawohl.
ist, so, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Und diese Therapeutin, die hatte dann halt zu mir gesagt, sie brauchen Momente der Ruhe. Sie brauchen Momente, wo sie überhaupt mal ins Fühlen kommen und überhaupt mal reinspüren können, was ist denn an Gefühlen da? Weil wir können nach so einem Verlust weitermachen mit Arbeit oder andere machen Party oder Sport, alles exzessiv jetzt in dem Sinne halt, ne? Und das damit übertünchen. Aber dadurch geht das ja nicht weg. Die Trauer geht dadurch nicht weg und all die anderen Gefühle, die, es ist ja nicht nur Traurigkeit als Gefühl da, ne? Bei mir war ja auch ganz viel, was ja auch bei ganz vielen Trauernden ist, Schuld, Gefühle, Vorwürfe, das war ja ganz viel, was in meinem Kopf da los war. Aber es war halt die ganze Zeit gedeckelt in meinem Kopf und nach außen war so, alles gut.
Ja.
Und sie hatte mir damals dann empfohlen, mal einen Achtsamkeitskurs zu machen. Und dann habe ich mich für einen MBSR-Kurs angemeldet,
Oh,
einen
das habe ich auch
Mindful-Based
gemacht.
Stress Reduction-Kurs.
Das kann ich, ja. Das ist
Ja,
cool.
und was richtig cool war, mein Mann hat damals gesagt, er macht mit. Wirklich so gar nicht von mir überzeugt, er war so gar nicht der Typ dafür, hatte mich auch sehr gewundert, aber wir hatten uns ja sehr verloren in dieser Zeit und das hat uns auch wieder sehr zueinander gebracht, diese gemeinsame Erfahrung. Und dieser Kurs, der hat mein Leben verändert. Ich habe einfach eine ganz andere Seite in mir kennengelernt und mit der Zeit gemerkt, okay, das ist viel mehr dein wahres Ich. Da ich komme so langsam an die Person ran, die ich eigentlich bin, über Achtsamkeitsübungen, über Meditation. Also ich habe dadurch angefangen zu meditieren und damit fing eigentlich so die Heilung bei mir an.
Ja, spannend. Aber das kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe auch so einen Kurs gemacht im Zuge einer Reha und das war echt wow. Also
Ja.
die Methoden und ja, wenn so rauskatapultiert wirst von diesem Funktionsmodus, dann langsam reinkommst in das Fühlen, entdeckst die ganz anders auf neuer Ebene. Ja.
Genau. Und ich denke so, es muss ja noch nicht mal so weit kommen, dass man irgendwas wirklich Schlimmes erlebt, ne? Also wenn wir diese Tools an der Hand haben, wie jetzt eben ist jetzt ja meine Tante verstorben und gut, es ist jetzt meine Tante und nicht mein Vater, aber ich gehe ganz, ganz anders durch diese Trauer jetzt durch.
Voll.
Und es hat mir so sehr geholfen und es hat mir auch geholfen, für mich zu spüren, er ist gar nicht weg. Weil, also häufig ist ja dieses auch, wir trauern ja, also wenn wir so mal wirklich offen hingucken, dann trauern wir ja irgendwo ja um die verstorbene Person, aber wir trauern ja um uns, dass wir diese verstorbene Person nicht mehr in unserem Leben haben, nicht mehr mit ihr sprechen können, sie nicht mehr sehen, keine gemeinsamen Erfahrungen mehr machen können. Und über diese Meditation habe ich einen Zugang zu ihm wieder gefunden. Und das war so schön. Ich habe plötzlich gemerkt, ich kann mit ihm verbinden. Und heutzutage muss ich sagen, mein Papa und ich, wir hatten immer ein super gutes Verhältnis, aber wir haben halt nicht irgendwie tiefgründige Gespräche geführt oder so, ne? Und heutzutage mache ich das. Ich führe mit meinem Papa diese Gespräche. Würde sagen, unsere Verbindung ist viel tiefer geworden über seinen Tod hinaus. Und das hört sich irgendwie so strange und komisch an, aber ich kann seine Anwesenheit halt so krass spüren und bekomme auch immer wieder im Leben Zeichen, dass er da ist. Und das hat einfach meine Trauer so gemildert, weil ich nicht mehr dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt, häufig sagt man ja, du musst dich verabschieden, du musst jetzt loslassen.
Ja,
Ist,
oh,
ne,
anstrengend.
dieses,
Ja.
ja, und nein, wir müssen uns nicht verabschieden. Wir dürfen eine neue Form finden, wie wir in Beziehung sein können. Und
Voll.
dann ist es einfach, es nimmt diese Schwärze raus, dieses Unendliche und für immer vorbei, sondern es ist einfach okay, wir müssen uns finden, wie kann ich eine Verbindung zu dir spüren, aber du bist noch auf irgendeine Art und Weise in meinem Leben. Und
Voll, also das ist halt ein Prozess, den man selber dann gehen muss, wo es schon immer wieder schwierig finde ich, wenn dann eben wir haben jetzt die Erfahrung mit einem weiten Abstand ja auch gemacht und waren natürlich nicht die ersten paar Wochen schon an dem Punkt, also jetzt
Nein.
zur Einordnung auch nochmal, weil man erlebt dann schon auch manchmal, dass wenn dann sowas passiert, dass dann von außen auch so ein Druck in die Richtung kommt, also der ist ja noch da, der ist nicht ganz weg, jetzt ist er an einem besseren Ort und jetzt kannst du die Verbindung. Und dann
Ja.
ist alles gut so. Aber so ist es ja nicht. Diesen
Nee.
Weg, diesen Prozess muss man selber gehen. Und erst wenn man selber auch bereit ist dafür und das dann zulassen kann, so diese ganze Traurigkeit, die Wut, alles zulassen hat können, dann erst kommt ja auch dieses Öffnen, okay, wie kann ich jetzt eine neue Art der Verbindung schaffen, eine andere Beziehungsebene ausarbeiten, die dann funktioniert mit meinem Alltag und so, wo es mal wieder besser geht, gut geht oder so. Also, dass das einfach wirklich ein Prozess ist, den man gehen
Total,
muss, ja.
total. Vor allem, also ich finde das vor allen Dingen wichtig, was du sagst, dass wirklich die Gefühle da sein dürfen und durchlebt werden dürfen, weil das sind so viele Gefühle, die ja in einer Intensität kommen, die wir meistens vorher nicht kennen. Also wir kennen die Gefühle, aber nicht in dieser Intensität halt. Und ja auch wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Und dann ist der eine Tag so, der andere Tag so. Ich kriege manchmal die Frage gestellt, wie soll ich denn mit jemandem, der trauert, umgehen? Und ich sage immer, jeden Tag aufs Neue kannst du hinschauen und fragen, was brauchst du heute? Wie kann ich dich heute unterstützen? Den einen Tag tut es der Person vielleicht gut, über die verstorbene Person zu reden. Den anderen Tag möchte sie Ruhe haben und alleine sein. Den anderen Tag möchte sie darüber lachen, und Erinnerungen aufleben lassen. Den anderen Tag sich ablenken und was ganz anderes. Also jeder Tag, das ist wirklich ja so ein Prozess, wo du wirklich, oder innerhalb des Tages variiert es ja dann sogar noch, wo du Schritt für Schritt, wirklich Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen und genau das, was du sagst, die Sachen nicht verdrängen, sondern zulassen. Das ist auch das, was ich so als Hauptbestandteil meiner Arbeit immer sehe. Wie kann ich jemanden in Trauer unterstützen, die Gefühle, die da sind, wirklich zuzulassen? Erstmal sich dessen bewusst zu werden. Es darf auch eine Wut da sein. Man darf auch wütend auf den Verstorbenen oder die Verstorbene sein. Das alles darf da sein. Und das will angeschaut werden. Es will angeschaut werden. Und da hast du ja eine super Möglichkeit gefunden, wie man körperlich einfach dem Ausdruck verleihen kann, dass man ja auf irgendeine Art und Weise mit diesen Gefühlen dann auch wirklich arbeitet, damit sie, ich sage mal, wie so durch einen durchfließen
Ja,
können, ne? Und
genau.
wieder auch abfließen können, weil
Ja.
sonst bleibt all
Und das
dieses
steckt.
Wirrwarr in uns.
Ja, voll. Und du hast ja dann selber diesen Weg oder bist selber diesen Weg und Prozess gegangen. Und irgendwann bist du aber dann an einen Punkt gekommen, wo du gedacht hast, hey, ich will das so beruflich. So wie ich, oder? Also ich habe ja auch selber das Training gemacht und dann gemerkt, hey, da ist mehr, ich will das weitergeben. Wie war so der Prozess dann für dich?
Also, es war eigentlich super lustig, wie das kam. 2017 war das dann, 2 Jahre später, ist meine Schwester für ein Dreivierteljahr nach Neuseeland gegangen, so Work and Travel mäßig. Das war so ihre Art, das zu verarbeiten. Und mein Mann und ich haben sie da für 4 Wochen besucht. Und da war, ja, das war irgendwie so eine ganz besondere Zeit. Und ich hatte schon Abstand, ich hatte die Therapie gemacht, ich hatte angefangen mit dem Kurs, hatte angefangen zu meditieren, habe vieles in dieser Zeit tatsächlich verändert, Ernährung, also wirklich so mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt. Und wir saßen im Flugzeug auf dem Weg zurück nach Hause und dann habe ich irgendwie so viel darüber nachgedacht, auch zu welchem Menschen ich in diesen 2 Jahren geworden bin, also was sich in mir verändert hat und wie krass doch so ein Einschnitt im Leben ist, dass es eben oft nicht nur ist, dass wir eine Person verlieren, sondern wir verlieren uns ja so ein Stück weit selbst und dürfen uns dann neu wiederfinden. Das ist ja häufig das Trauernde dann, wenn diese Gefühle der Trauer einmal durchlebt sind, in so eine Art Sinn- oder Identitätskrise kommen, weil so vieles im Leben plötzlich in Frage gestellt wird. Dinge, die vorher, wo wir keine, ich sag mal, wirklichen Probleme hatten, für uns irgendwie sehr groß erschienen sind oder sehr wichtig erschienen sind, verlieren so ihre Relevanz oder sind einfach nicht mehr so wichtig. Und andere Dinge bekommen oder für mich zumindest kam eine andere Priorität, einfach weil man so klar mit dieser Endlichkeit des Lebens konfrontiert wurde. Wir wissen das alle, dass wir sterben, aber irgendwie ist es trotzdem nicht so greifbar. Und vom Gefühl her, ich meine, ich war damals dann mittlerweile 30, so, okay, ne, ich habe noch ewig Zeit. Und dann kam aber immer so dieser Gedanke, aber was, wenn nicht? Und ist das das Leben, so wie du das Leben führen möchtest? Ich war immer noch sehr im Job und hatte dann mittlerweile da eine Führungsstelle und sehr aktiv da. Und habe halt ja in diesen 4 Wochen Neuseeland einfach, ja, so komplett runtergefahren und wieder diesen anderen Anteil in mir sehr gespürt. Und dann kam auf diesem Rückflug, kam einfach so, okay, ich möchte Trauernde unterstützen. Ich möchte mit Trauernden arbeiten, weil ich diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, den kann man auch ohne so viele Umwege gehen. Das darf leichter sein. Es darf enttabuisiert werden. Es soll nicht mehr so ein Thema sein. Du bist ja gefühlt von heute auf morgen, dir passiert das und du bist so an den Rand gedrängt, irgendwie so. Du bist jetzt so der Elefant im Porzellanladen irgendwie. Und ich wollte einfach dazu beitragen, dass dem nicht mehr so ist, sondern dass Trauernde nicht ewig suchen müssen, um für sich eine Möglichkeit zu finden, damit zu arbeiten. Oft fehlt da ja überhaupt die Energie zu, wirklich zu gucken. Selbst wenn der Gedanke bei einem Trauernden kommt, ich möchte mir jetzt Hilfe nehmen, dann ist es ja noch ein Riesenangang, eine Recherche zu betreiben, was könnte eine Hilfe für mich sein? Ich weiß, ich habe das damals auch, noch bevor das mit der Therapie kam, habe ich mal so geguckt, was gibt es denn so? Ja, und dann gab es so Gesprächskreise oder so, wo ich so dachte, okay, da sitzen hauptsächlich trauernde Witwen vielleicht, 70 plus oder so. Ich konnte mich da nicht mit identifizieren. Und trotzdem gibt es ja viele Menschen in dem Alter, in dem ich früher war, die jemanden verlieren. Und wohin mit diesen Menschen irgendwie so, ne? Und dann habe ich in dem Flugzeug auf eine Kotztüte, habe ich ein Konzept geschrieben, was mir so kam, mit welchen Schritten ich Trauernde unterstützen kann, wo ich eben all diese Gefühle aufgeschrieben habe, die so kommen, wo ich Übungen mir aufgeschrieben habe, also vor allen Dingen dann mentale Übungen, weil mir eben die Achtsamkeit und die Meditation so geholfen hat, Übungen aufgeschrieben habe, die man machen kann, um mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen, um diese Gefühle zu durchleben und Journaling-Fragen. Ich habe viel angefangen dann zu journalen in dieser Zeit. Und ja, das habe ich alles runtergeschrieben auf diese Kotztüte. Und da habe ich gedacht, okay, was brauche ich denn jetzt, um das machen zu können? Weil ich war ja in meinem Vollzeitjob und so, was soll ich jetzt machen? Und dann, ja, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und dachte, okay, ich mache eine Ausbildung als Coach nebenberuflich. Und es ging dann noch einige Zeit ins Land. Ich habe dann irgendwann mit unserem Geschäftsführer darüber gesprochen. Der hat mich da super supportet. Und dann durfte ich nebenberuflich diese Ausbildung machen. Ja, und so ging das dann so Stück für Stück los.
So cool. Hast du diese Kotztüte noch?
Ja, die
Beschreib mal.
Kotztüte,
Ja.
natürlich. Die Kotztüte habe ich da. Ich habe da mit einem goldenen Stift drauf geschrieben, weil ich damals ja mein erstes Journal, mittlerweile habe ich irgendwie 20 Journals hier liegen vollgeschrieben, aber das war mein erstes Journal. Da hatte ich mir noch so einen schönen goldenen Stift geholt, mit dem ich da immer reingeschrieben habe. Und mit diesem Stift habe ich dann auch die Kotztüte beschriftet. Und genau, da ist tatsächlich das ganz große, oder ich hatte das dann von so einer Metaebene betrachtet, dass ich eigentlich gerne sowieso Retreats für Trauernde machen möchte, fernab an einem schönen Ort. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen, also da arbeite ich noch dran. Aber genau, das war dann so, dann wirklich, weil ich auch so gemerkt habe, ich kam halt gerade von so einem schönen Ort und wie viel auch das mit einem macht, wirklich wieder in eine lichtvolle Umgebung zu kommen. Also wie viel auch wirklich so Umstände im Außen helfen, wieder das Leben zu genießen, weil das war so das, was mir verloren gegangen war. Ich hatte halt keine Lebensfreude mehr und ich konnte das Leben nicht mehr genießen. Und da habe ich gedacht, da Menschen einfach zu unterstützen, da wieder zurückzukommen, sich das auch zu erlauben. Du bist noch hier, die andere Person nicht, aber du darfst dein Leben leben und zwar nicht nur leben, um zu überleben, sondern wirklich wieder erfüllt leben und glücklich leben und das Leben genießen. Und genau, das war so die Intention dahinter dann.
Ach, schön. Und dann bist du ja zwischendurch, so wie bei mir, Mama geworden,
Ja.
miteinander. Und das verändert ja auch nochmal mehr. Und gerade wenn dann jemand aus der Familie fehlt, was hat das mit dir gemacht? Also ich kenne es ja auch, wo ich dann schwanger war, diese
Ja.
Oh,
Das war
ständig
schwierig.
der Gedanke, Larissa wird niemals Tante sein von diesem Kind. Also
Ja.
ich kann mir vorstellen, das hat ja auch viel mit dir gemacht. Magst du da
Ja.
nochmal kurz erzählen, wie war das für die, dieser Prozess
Ja.
dann auch?
Also ich war 2019, 2020 schwanger. Mein Sohn ist im Mai 2020 geboren. Das war also schon 5 Jahre. Also ich hatte 5 Jahre Abstand zu dem Tod. Das heißt, ich war da nicht mehr in so einer tiefen Trauer. Und gleichzeitig war es genauso, wie du sagst. Plötzlich ist man mit sowas konfrontiert, wo man merkt, er wird halt seinen Opa nicht kennenlernen, so halt. Und als Schwangere ist man ja eh häufig sehr emotional. Also ich bin da wirklich noch mal tiefer reingekommen in meine Trauer. Ich erinnere mich an einige Abende, wo ich so alte Videos aus dieser Zeit, aus diesem Jahr von ihm rausgesucht habe. Wir hatten damals immer ganz viel seiner Fortschritte dokumentiert, also mit Video auf dem Handy aufgenommen. Die habe ich nochmal rausgekramt und plötzlich seine Stimme wieder zu hören. Und da hatte ich viele, viele Abende, wo ich da saß und wirklich die Trauer zugelassen habe, mir das angeguckt habe und einfach wirklich alles nochmal durchlebt habe und viel geweint habe, wirklich das auch so wahrgenommen habe, als wäre das wie so eine innere Reinigung dann jedes Mal. Danach ging es mir auch wirklich immer wieder besser. Und dann habe ich irgendwann für mich überlegt, okay, ja, mein Sohn wird ihn als Opa nicht kennenlernen und trotzdem glaube ich fest daran, dass sie sich kennen. Und hatte dann auch mit meinem Sohn tatsächlich so ein paar Erlebnisse, die das nochmal gestärkt haben. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, ich möchte für meinen Sohn was schaffen, dass er einfach weiß, wer sein Opa war. Und ich habe dann in seinem ersten Lebensjahr ein Buch gemacht. Das habe ich ihm dann zum ersten Geburtstag geschenkt. Ich meine, da konnte er damals nur, jetzt guckt er sich das interessiert an mit 5 Jahren, aber habe ich ihm ein Buch gemacht und habe in der Familie rumgefragt, wer hat welche Fotos von meinem Vater, auch wirklich von Kindheit angefangen, und habe ganz viel auch mit meiner Tante gesprochen, wie war mein Vater als Kind, wie war mein Vater als Jugendliche, all diese Dinge, die ich auch nicht über ihn wusste, weil das ist ja so häufig, für Kinder fängt ja das Leben der Eltern gefühlt mit dem eigenen Leben an. Und das ist auch wirklich nochmal ein Tipp, den ich hier mitgeben möchte an alle, die ihre Eltern noch haben. Sprecht mit euren Eltern, sprecht mit euren Eltern, was für Menschen sie sind, was für Menschen sie waren, was sie gemacht haben in ihrem frühen Leben, welche Träume sie hatten, welche Träume sie verwirklicht haben. Also um diesen Menschen wirklich zu kennen. Und ich habe dann halt viel mit meiner Tante über ihn gesprochen und habe dieses Buch angelegt mit Fotos von Kindheit bis zum Schluss quasi und ja, Texte dazu geschrieben, wer der Opa war, was ihm wichtig war, woran er Spaß hatte. Und genau, dann hinten sind jetzt ganz viele freie Seiten. Da habe ich dann geschrieben, hier kannst du für den Opa Bilder malen. Und es ist wirklich so schön, weil er ist Bestandteil des Lebens meines Sohnes. Und jetzt, die Kleine ist 2, da haben wir jetzt nämlich letzte Woche tatsächlich, hat er dieses Buch wieder rausgeholt. Und dann habe ich gesagt, ach, ich muss das mal umschreiben, weil das ist jetzt aktuell noch nur an meinen Sohn gerichtet. Und ich wollte es jetzt für beide irgendwie formulieren so. Und da hat er das aber rausgeholt. Und dann hat er zu meiner Tochter gesagt, Mali, guck mal, das ist der Opa Rolf. Und also es ist einfach so schön. Und dann kam er letztens sogar, nachdem wir das mit dem Buch gemacht haben, kam er aus der Kita und hat gesagt, guck mal, ich habe was für den Opa Rolf gebastelt, das können wir zum Friedhof bringen. Und er ist auf irgendeine Art und Weise Bestandteil seines Lebens. Und das ist einfach so wertvoll und so schön für mich. Und dass auch das Interesse einfach jetzt da ist. Wer ist dieser Opa gewesen? Ne? Und hat er zu mir gesagt, können wir mal Videos gucken? Ich habe noch nie seine Stimme gehört. Und das haben wir jetzt als nächstes vor. Aber das hat mir geholfen, einfach zu sagen, okay, ja, er wird ihn nicht kennenlernen, aber ich spüre ja, dass es diese Verbindung noch gibt und diese Verbindung kann ich an meine Kinder genauso weitergeben. Und ja, jetzt bei meinem älteren Sohn merke ich, das hat funktioniert. Also er hat eine Verbindung zu ihm, was einfach super schön ist.
Ja, also kann ich alles nur genauso bestätigen. Ich war auch gerade am Wochenende, waren wir bei einem anderen Friedhof, weil der in der Nähe war, wo wir gerade waren, und dann waren wir spazieren. Und danach hat er so direkt wieder gesagt: So, Mama, jetzt mag ich aber zu Larissas Grab fahren. Wir fahren jetzt heim, holen die Kerze, weil wir kaufen immer beim Einkaufen, will er immer eine Grabkerze mitnehmen für die Tante Larissa. Und ja, und dann hat er gesagt, jetzt fahren wir bitte nur zu dem anderen Friedhof, weil er will kurz die Kerze hinbringen.
Oh,
Das
schön,
ist immer so nett. Und dann geht er immer so nett hin mit der Kerze in die Hände und sagt immer, ich weiß, wo sie ist, und stürmt immer hin und will natürlich selber anzünden mit meiner
ja.
Hilfe, so. Ach, und da fragt er dann auch oft, also Sachen, was war ihr Lieblingslied oder
Ja.
hat sie gern, solche Sachen kommen halt so immer wieder. Und die
Ja.
erzählen natürlich auch immer wieder was. Ja, das ist total schön, einfach, dass
Ja,
man
ich
da
finde es
wirklich
auch.
alles
Ja.
mitkriegt, so.
Ja,
Ja.
ich finde es auch. Und bei meiner Tochter muss ich sagen, da war es auch sehr besonders. Stichwort Zeichen. Das war so abgefahren. Sie war ausgerechnet für den 17.11. und der Todestag meines Papas ist der 20.11. Und dann war sie am 17.11. nicht gekommen. Und in der Nacht vom 19. auf den 20.11., wirklich ohne Witz, Kathi, um 0 Uhr 0, werde ich wach, weil die Fruchtblase geplatzt ist. Es war so abgefahren, ich werde wach, ich gucke auf den Wecker und es ist einfach der 20.11. um 0 Uhr 0. Und dann habe ich noch so gedacht, oh ne, bitte lass sie jetzt nicht am Todestag kommen, bitte nicht. Und dann waren wir dann ins Krankenhaus und dann war aber nichts, also es war nur die Fruchtblase geplatzt, es waren keine Wehen. Und dann ist das ja, dann hat man ja eine gewisse Zeit, bevor die dann einleiten. Und am Abend haben sie dann angefangen, mit der Einleitung zu starten. Und dann ist sie am nächsten Morgen, also am 21.11. um 8:12 Uhr geboren. Und mein Vater hatte am 12.8. Geburtstag. Und
Krass.
das war für mich so krass. Also, auch wenn ich es jetzt wieder erzähle, kriege ich Gänsehaut. Es war so, ich habe einfach seine Präsenz so krass gespürt. Und ja, dadurch einfach auch wieder das Gefühl gehabt, okay, es ist alles gut so, wie es ist. Er ist dabei, er kriegt alles mit. Und das passt so. Es macht es dann irgendwie wie rund. Das ist auch ganz schön, weil es ist nicht so, als würde was fehlen, wenngleich er natürlich total fehlt. Aber er ist halt auf diese Art und Weise einfach trotzdem da. Und ja, es ist wirklich mittlerweile einfach nur noch eine ganz schöne, liebevolle Erinnerung, die wir spüren. Und Kinder machen es einem ja auch so leicht durch ihre
Ja.
wundervolle, offene Art. Ja, da ganz ungezwungen mit
Ja.
umzugehen. Ne? Und das haben wir jetzt auch gespürt. Meine Tante ist ja, wie gesagt, verstorben im November. Da waren die Kinder dann jetzt auch mit auf der Beerdigung. Und einfach dann zu sehen, wie natürlich der Umgang der Kinder damit ist, erinnert einen auch daran, wie natürlich diese Erfahrung einfach ist. Und ja, dass sich der Kreis einfach schließt, das fand ich, hat diese Geburt einfach nochmal so sehr gezeigt, wie nah
Ja.
alles beieinander
Ja,
ist.
ich habe ja auch so ein Geburtserlebnis.
Auch.
Ja, mega krass. Also, meine Schwester ist ja am 14. September verstorben, aber sie ist am 13. verschwunden. Also, da habe ich sie das letzte Mal gesehen und das war eben Freitag, der 13. Und das ist also bekannt und Ding und so, weil immer nicht ursprünglich ein Glückstag gewesen. Irgendwann hat man es zu einem Pechtag gemacht oder so. Jedenfalls, es ist halt etwas, was irgendwie in unserer Gesellschaft immer wieder hörbar ist, oh, Freitag der 13. und
Ja,
so weiter, gell?
ja.
Und mein Tag, also der Geburtstermin wäre gewesen am 17. August. Und davor war eben der 13. August, der Freitag. Und ich habe noch die ganze Schwangerschaft, man schaut sich ja an, oder? So, was ist das dann für ein Tag, der 17., okay? Und dann fällt mir natürlich gleich auf, oh, da ist ja dann der 13.
Dreizehnten.
Freitag davor. Und dann habe ich nur so, alles bloß kein Freitag, der 13. Ich will
Ja.
nicht an einem scheiß Freitag, den 13. Das ist so ein schlimmer Tag für mich gewesen. Also jeder Freitag erinnert mich halt an diesen Tag, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe und so weiter. Und was passiert? Natürlich an diesem Freitag, den 13., sitzt sie bei der Untersuchung, ganz normale Untersuchung war es ja. Und dann war ja, ich habe ja dieses Help-Syndrom gehabt, also es war ja dann Alarm bis zum geht nicht mehr. Meine Organe waren am Versagen, ich war praktisch, mein Körper war am Sterben in dem Moment und der Arzt sagt, wir müssen dieses Baby jetzt sofort holen. Und dann, und was jeder andere sagt, dann, na, oh mein Gott und Ding. Und ich so, nein, das geht nicht, nein, das ist der Freitag, der 13. Ich will es nicht, wart mal bitte bis morgen und so weiter. Ich bin durchgedreht. Und oh, meine Familie, es war Corona-Zeit und ich habe ihnen natürlich geschrieben, ich bin im Krankenhaus, ich habe das Help-Syndrom, ich weiß nicht, ob ich das überleben werde und so weiter. Und alle ultra panisch, na, nicht wieder am Freitag, der 13. und so weiter. Also wir waren alle außer uns. Und dann bin ich aber, wie du eben ähnlich, ich habe dann auf einmal so an Larissa auch gleichzeitig gedacht, weil es eben dieser krasse Tag war, so eben dieses Datum und so weiter. Und auf einmal habe ich sie so nah bei mir gespürt und habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wenn urmal diese Scheiße passiert ist an so einem Tag, diesmal schaffen wir das. Wir überleben alle, so ungefähr. Und dann eben ist losgegangen und Kind ist geholt worden. Ich war dann auch noch auf der Intensiv und man hat nicht gewusst, ob ich es schaffen werde oder nicht. Und der Benni, eben mein Mann, war dann, ich weiß nicht, 4, 5 Stunden oder so, allein, während ich eben da dann gelegen bin und versorgt worden bin. Und ja, 100 Mal sind sie wiedergekommen, ja, wir müssen schauen und ich darf noch immer nicht da zum Baby und so weiter. Und dann eben um 10 abends habe ich dann endlich ins Zimmer dürfen und zum Baby und zu meinem Mann und war aber noch nicht außer Lebensgefahr, also es ist dann noch ein paar Tage so gegangen. Aber für den Tag habe ich überlebt und ich habe es dann nicht glauben können. Mein Kind ist wirklich lebendig und an diesem Tag und so weiter und meine Familie auch so. Und jeder hat danach gesagt so, oh krass, hey. Jeder hat Larissa so gespürt an diesem Tag und
Ja.
diese Angst, dass wieder irgendwas ist an dem Tag. Und dann ist aber jetzt endlich mal auch etwas Positives an dem Tag passiert. Weil jahrelang, bei uns ist es ja schon über 12, 13 Jahre her und es war immer dieser Tag so negativ behaftet und
Stimmt.
auf einmal endlich was Positives auch an so einem Datum. Und ja, also ich kann das sowas von nachspüren und fühlen, wie du das gerade erzählt hast. Das ist schon echt heftig, was das mit dir macht, oder?
Aber es ist auch so abgefahren, oder? Weil da gerade dieses Geburt und Sterben,
Abgefahren.
ich finde
Voll. So
es hängt
krass.
so zusammen und es ist sich von der Erfahrung her, finde ich, so ähnlich. Also ich meine, wir haben jetzt ja noch nicht die Erfahrung gemacht, wie es ist zu sterben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es quasi das Gleiche wieder rückwärts ist. Also vom Gefühl für einen selbst. Wir erinnern uns ja wahrscheinlich auch nicht an unsere Geburt alle, aber wahrscheinlich ist es wirklich so ein Gefühl, was sich sehr, sehr ähnlich ist, weil ich finde, das gesamte Drumherum ist ja sehr ähnlich und man spürt einfach in diesen Situationen wirklich das Meer und das viel drumherum und wir sind getragen und unterstützt von den Lieben, die jetzt physisch vor Ort nicht mehr dabei sind, so, ne?
Voll, voll.
Ja.
Ach, krass. Jetzt würde ich aber gerne noch wissen wollen, weil du ja gesagt hast, deine Tante ist ja jetzt auch verstorben
Ja.
und da hast du es ja nochmal irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise erleben dürfen, so. Und wie war das für die? Was war diesmal anders für die? Natürlich, es ist ja eine andere Bezugsperson, ist eh klar, aber auch so von diesem Sterbeprozess, was war da anders?
Also, ich glaube, ich wusste vor ihr, dass sie sterben wird, weil ich einfach die letzten Wochen vor ihrem Tod so viele Parallelen zu meinem Vater und zu all den Erzählungen, die ich jetzt schon durch meine Klienten und Klientinnen hatte, einfach sehen konnte, dass ich gesehen habe, okay, sie ist gerade eigentlich im Sterbeprozess. Und habe da irgendwie mich innerlich darauf vorbereitet. Ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt was, was nächste Woche oder nächsten Monat oder vielleicht auch in einem halben Jahr passiert, aber ich habe so gemerkt, sie ist am Verabschieden. Und als es dann soweit war, war es sehr ähnlich wieder wie bei meinem Vater. Der Tag vorher, da ging es ihr blendend. Also sie war dann auch mal wieder im Krankenhaus. Bei ihr war auch vor 4 Jahren eine Krankheit am Herzen diagnostiziert worden, weshalb sie immer mal wieder im Krankenhaus war. Und sie war auch jetzt dann wieder im Krankenhaus. Und ich weiß noch, sie ist dienstags verstorben und sonntags war ich bei ihr, weil mich Freunde von ihr angerufen haben, weil an dem Tag haben wir eigentlich den Geburtstag meiner Tochter gefeiert. Also mein Vater ist am 20. November gestorben, meine Tochter am 21. November geboren und meine Tante am 25. November
Ach, krass.
verstorben. Also ja, und an diesem Sonntag haben wir eigentlich dann mit der Familie ihren Geburtstag gefeiert und sie hatte auch zu mir gesagt, Vanessa, an dem Tag, nein, du kommst nicht ins Krankenhaus, du kümmerst dich, du machst einen schönen Geburtstag und so weiter. Also sie wollte das auch aktiv nicht, ne? Wir sehen uns morgen und so weiter und so fort. Sie hat aber auch, also für sie war das, glaube ich, auch keine Option, jetzt zu sterben irgendwie so. Und dann riefen mich ihre Freunde, ihre beste Freundin seit 60 Jahren an und sagte, du, ich weiß, ihr habt heute Full House, aber wenn es irgendwie geht, fahr hin, weil irgendwie sie liegt da so in Embryostellung und ist kaum ansprechbar. Wir sind uns nicht sicher. Und dann bin ich an dem Sonntag dahin gefahren und ja, habe kaum mit ihr gesprochen, ist immer wieder eingeschlafen. Dann habe ich da noch den diensthabenden Notarzt rufen lassen und habe gesagt, liegt sie jetzt im Sterben? Und der hat dann aber so nach dem Motto, was ist mit der los so? Nee, die ist nur besonders müde, das ist sehr anstrengend, was sie hier gerade durchmacht und so. Und okay. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und dann war es wie bei meinem Vater. Sie saß im Bett, war am Frühstücken, hat da Scherze mit der Schwester gemacht, erzählt. Dann kam ihre behandelnde Ärztin, die sie jetzt über diese Krankheit seit 4 Jahren behandelt und sagte so auch, ach, ich bin ja ganz überrascht, sie so zu sehen. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich sage, ja, ich habe auch was ganz anderes erwartet irgendwie so, ne? Und dann sagte sie noch, du musst mir noch Sachen aus der Wohnung holen und so weiter und so fort. Also alles wieder gut, viel erzählt, schönen Tag gehabt. Und am nächsten Tag kam ich wieder ins Krankenhaus und dann lag sie da schon, nicht bei Bewusstsein. Dann haben die noch so ein paar Sachen probiert, wo sie gesagt haben, trotz Patientenverfügung sind das Sachen, die sie aus ärztlicher Sicht tun müssen. Und was aber der Unterschied war, war der Zustand in mir. Ich war halt bei meinem Vater, als das, also vor allen Dingen, als das das erste Mal passiert ist mit der Wiederbelebung, ich war in purer Panik. Ich war hysterisch, ich habe da rumgeschrien, ich habe gesagt, sie müssen was tun. Und also ich war in purer Panik. Und rückblickend habe ich letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen, durfte ich diese Erfahrung, jemanden im Sterben zu begleiten, tatsächlich auch schon 3 Mal machen in meinem Leben, weil ich war auch da, als meine Oma gestorben ist. Da war ich 21 und auch da war ich, da bin ich hingekommen und habe gesagt, ihr müsst der einen Eimer Wasser ins Gesicht schütten, damit die wieder zu Bewusstsein kommt. Ich bin da rumgerannt wie so eine Irre. Und mein Onkel dann damals, der schon oft Menschen auch im Sterben begleitet hat, gesagt: Vanessa, bleib ganz ruhig, setz dich mal zu ihr, nimm ihre Hand, atme mal durch und so. Aber ich war da nicht fähig zu. Und bei meinem Vater eben, als es das erste Mal passiert ist, auch nicht. Und ich bin da auf den Flur und es muss jetzt jemand kommen und ja, volle Panik. Und als ich dann da bei meiner Tante kam, da habe ich gemerkt: Okay, in mir ist es komplett anders. Ich bin komplett ruhig und ich helfe ihr jetzt zu gehen. Und als die Ärzte dann auch gesagt haben, so, also wenn wir jetzt nichts Intensivmedizinisches machen, dann wird sie versterben. Und meine Tante hatte das ganz klar, zum Glück muss ich auch sagen, selber auch noch mal im Krankenhaus ein paar Tage vorher geäußert, dass sie das nicht möchte. Und wir hatten die Patientenverfügung. Und dann habe ich gesagt, nein, sie möchte das nicht. Und das Schöne für mich war, nicht in einem Widerstand das gesagt. Ich glaube, früher hätte ich zwar dieses Papier vielleicht gehabt, aber hätte es vielleicht zurückgehalten oder hätte gesagt, nee, vielleicht meint das jetzt doch anders oder irgendwie so, ne? Und jetzt war so, nein, sie möchte das nicht und es ist, ich akzeptiere das, es ist in Ordnung für mich. Und wir haben uns dann da einen schönen, also sie war ja schon nicht mehr ansprechbar, sie war in diesem Delir, aber wir haben uns da einen schönen Tag gemacht. Ich war bei ihr, ich habe alle Freunde benachrichtigt und gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mal kommen, euch noch mal verabschieden. Das sind auch dann wirklich ganz viele. Sie hat halt einen sehr großen Freundeskreis seit ja, über 60, 70 Jahren gehabt, sind gekommen, haben Abschied genommen. Die habe ich dann immer natürlich allein gelassen, dass sie noch mal in Ruhe mit ihr sprechen können. Und ich habe dann Frequenzmusik angemacht, etwas, was mir auch im Alltag total hilft. Ich habe eine Frequenzmusik angemacht, die ich auch unter Geburt meiner Tochter gehört habe, zur Beruhigung des Nervensystems. Und die habe ich angemacht. Das hat irgendwie eine ganz schöne Atmosphäre in den Raum gebracht und habe ruhig bei ihr gesessen. Ich habe einfach ruhig da gesessen, immer mal wieder ihre Hand gestreichelt, sie dann aber auch in Ruhe gelassen und habe natürlich mit ihr gesprochen, gesagt, das ist jetzt okay so, du kannst gehen, alles ist, sie hatte einen Hund, habe viel von dem Hund gesprochen, dass der gut versorgt ist, dass sie sich keine Sorgen machen muss und dass sie da jetzt loslassen darf und war in mir ruhig und ich hatte das Gefühl, dadurch konnte sie auch in Ruhe gehen, weil die Ärztin hatte zu mir mittags noch gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt 2, 3 Tage dauern. Wo ich dann schon so überlegt habe, ne, 2 kleine Kinder, wie machst du das? Du kannst jetzt hier nicht 2, 3 Tage Tag und Nacht im Krankenhaus bleiben, aber dann bist du nachher genau dann nicht da, wenn es passiert und so, ne? Und dann ist es aber an dem Abend dann tatsächlich passiert. Ich war bei ihr und noch eine Freundin von ihr war da, die ihre Hand in dem Moment gehalten hat und in dem Moment hast du gemerkt, es ändert sich was in ihrer Atmung und das war bei meinem Vater auch, es war so, so unglaublich auch wieder, wo du wirklich das Gefühl hast, es steigt etwas aus diesem Menschen raus. Die hatte dann plötzlich diese Schluckatmung. Ich habe erst noch gedacht, um Gottes Willen, jetzt muss sie sich noch übergeben oder irgendwie sowas. Und das ist aber, ja, also ich glaube, es ist einfach wirklich die Seele. Seele geht raus, so aus diesem Körper halt, ne? Und ja, wir waren da, die Musik lief und wir hatten das Licht gedimmt und einfach eine ganz ruhige, achtsame, wertschätzende Raum für sie geschaffen. Und dann ist sie gegangen und die Ärztin sagte am nächsten Tag, sie war total verwundert, weil sie fest davon ausgegangen war, sie würde sie am nächsten Morgen noch sehen, weil sie sagte, normalerweise dauert sowas dann länger. Aber ich glaube, dadurch, dass das so in Ordnung war und keiner da war, der festgehalten hat, war es für sie auch leichter zu gehen. Und ich habe dann die ersten Tage danach habe ich dann tatsächlich wieder so ein bisschen mit mir gerungen, weil ich mich halt dieses Mal so anders verhalten habe als beim letzten Mal, dass ich so gedacht habe, ist sie enttäuscht von mir? Hätte sie sich gewünscht, ich hätte da mehr gekämpft oder ich hätte da weinend gesessen oder irgendwas in die Richtung? Und dann habe ich auch, ich habe eine ganz tolle Therapeutin, die mich immer so durch alle Lebensphasen begleitet. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen. Und dann sagte sie, das ist eigentlich das größte Geschenk, was man jemandem, der stirbt, machen kann, dass man ihn in Ruhe und Akzeptanz gehen lässt. Weil für diesen Menschen kann man sich ja vorstellen, wenn man selber irgendwann im Sterben liegt, möchte man ja nicht, dass alle hysterisch um einen herum schreien und wie festhalten irgendwie so, ne? Sondern es ist ja eigentlich das Schönste, wenn man einen Raum der Liebe schafft, in dem man dann gehen kann und dass da wirklich alles in Ordnung ist, so wie es ist. Und so fühlt es sich jetzt auch an. Und so ist jetzt auch die ganze Trauer. Die Trauer ist getragen durch eine große Akzeptanz. Akzeptanz darüber, dass das so ist jetzt, weil aber auch mein Wissen, meine Erfahrung 10 Jahre später da ist, dass wir verbunden bleiben. Es ist halt, dieses schwarze Loch gibt es für mich nicht mehr. Und das hilft unglaublich. Also, dieses Unendliche ist weg, dieses Nie mehr ist weg. Und meine Tante und ich, wir sind da, glaube ich, gerade noch so in der Findung, wie wir jetzt eine Beziehung zueinander aufbauen. Das ist jetzt, das findet sich noch. Aber ich weiß, das wird sich finden. Und das macht es anders diesmal.
Ja, das ist ein ganz anderes Vertrauen jetzt da
Ja,
drauf, gell?
ja, ja. Genau.
Ja, krass.
Ja.
Schön, dass du das dann auch so erleben hast dürfen.
Ja, voll. Und auch dieses Geschenk, einfach jetzt dreimal jemanden in seinem Sterben begleiten zu dürfen. Ne? Wie viele Menschen kriegen einen Anruf und es ist so. Und ich hatte
Voll.
halt dreimal die Möglichkeit, mich zu verabschieden, was für mich ein riesiges Geschenk einfach ist.
Ja, voll, das immer wieder, also mit meinen Schwestern, wenn ich rede. Das ist etwas, was, glaube ich, unser größter Wunsch ist, dass, sag ich mal, wenn irgendwer als nächstes stirbt, gell, dann bitte lass uns dabei sein, so auf natürliche Art und Weise. Weil, ja, wenn jemand natürlich plötzlich weg ist, einfach, es gibt keinen Abschied oder so, dieses, oder eben wie bei meiner Schwester, die halt dann auch noch gewalttätig verstorben ist, wo es nicht in Liebe stattfindet, das wünscht man wirklich kaum. Und da ist man,
Absolut, ja,
ja, da
furchtbar.
wünscht man sich einfach, dass jemand in Liebe gehen darf, gell, wie du sagst.
Ja,
Ja.
und das ist dann, ne, das mein ich, es hat einen Anfang und es hat ein Ende
Ja.
und das ist okay. Weil, also ich glaube, das ist auch das größte Geschenk, was man sich selbst machen kann, sich wirklich mit dem Tod auseinandersetzen, um diese Angst vor dem Tod zu verlieren. Die Angst vor dem eigenen Tod und die, ja, ich will nicht sagen, dass ich keine Angst mehr davor habe, dass jemand, den ich liebe, sterbe. Also haben wir eben kurz drüber gesprochen, ne? Wenn man Kinder hat oder so, das nicht. Aber was ich verloren habe, ist wirklich tatsächlich komplett die Angst vor meinem eigenen Tod. Und ich glaube, das hilft so sehr zu Lebzeiten, sich einfach damit auseinanderzusetzen, vielleicht dazu mal zu lesen, sich damit zu beschäftigen, weil so viele Menschen sind, wenn sie älter werden, ja so voller Angst vor diesem Tag. Und die Frage ist immer, warum? Weil du dann irgendwas verpasst hast, wo du Angst hast, es nicht mehr erleben zu können. Und dann lieber sein Leben so auszurichten, dass du sagst, ich habe mein Leben so gelebt, dass es okay ist, wenn der Tag kommt. Und nicht, dass ich an diesem Tag dann noch oder in dieser Zeit dann noch festhalten muss, weil irgendwas nicht erfüllt wurde so, sondern lieber jetzt das Leben leben und das Leben in einer Art leben, wie es für uns dann in Ordnung ist, wenn wir darauf zurückblicken am letzten Tag.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Wow. vielleicht noch ganz wichtig,
Ja.
wenn jetzt jemand sagt, boah, die Vanessa, ein so inspirierender Mensch, ich will mit ihr unbedingt zusammenarbeiten oder so.
Ja.
Die hat so wundervolle Sachen gesagt, ich will mit ihr arbeiten. Wo findet man die? Also wir verlinken natürlich deine
Genau.
Website und so,
Ja, über meine.
aber vielleicht
Ja.
nochmal,
Ja.
wie kann man
Gerne.
mit dir zusammenarbeiten?
Also genau, alle Infos findet man auf jeden Fall auf der Webseite und ich habe ja auch den Podcast, was du eben schon gesagt hast, Zurück in deine Kraft. Genau, wo ich viel teile, nicht nur zum Thema Trauer, insgesamt einfach zum Thema innere Transformationsreise. Und dann kann man mit mir im Coaching arbeiten, 1:1, online oder ab wahrscheinlich März auch vor Ort. Wenn jemand hier vom Niederrhein kommt, bin ich gerade dabei, meine Praxis hier auszubauen. Aber ja, klassischerweise arbeite ich online mit meinen Klienten. Genau, und das andere, was ich noch mache, ist, ich gebe Achtsamkeits- und Meditationskurse. Immer mal wieder auch online. Ab Februar wird wieder der Peaceful Evening stattfinden. Das ist ein wöchentlicher Meditationsabend. Einfach, um sich einmal in der Woche die Möglichkeit zu schenken, mal aus dem Hamsterrad, aus dem Funktionieren auszutreten und für sich zu sein, in eine tiefe Verbindung zu sich zu kommen. Und genau, also auf diese Weise kann man mit mir arbeiten oder sich einfach über die Webseite informieren, wann mal wieder ein Kurs stattfindet. Und fürs Coaching einfach mal schreiben oder anrufen, dann machen wir einen Kennenlerntermin und gucken einfach, weil das Leben ist so vielschichtig und ich gucke immer wieder individuell hin, wo steht jemand gerade, was braucht er gerade und bin ich die Person, die ihn da unterstützen kann durch diesen Weg durch.
Ja, schön.
Genau.
Also, alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Dann sage ich danke, Vanessa, für das schöne, berührende Gespräch mit dir. Es war
Sehr
sehr schön,
gerne.
dir zuzuhören.
Sehr gerne.
Danke.
Danke für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Richtig
Ja,
cool.
voll, voll. Und an
Ja.
alle da draußen, ich bin mir sicher, ihr habt viel mitnehmen können aus unserem Gespräch und sage bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
Danke dir.
Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.